Hallo und herzlich willkommen. Heute ist Donnerstag, der 16. Juli 2026 und hier ist Kontrafunk aktuell mit Romy Arndt am Mikrofon und wir beginnen mit einer Werbeansage. Diese Woche in der Jungen Freiheit. Viele NGOs gelten als gemeinnützig und genießen Steuervorteile. Der Verfassungsrechtler Ulrich Voskerau fordert die Finanzbehörden auf, stärker zu kontrollieren und Aktivisten auf Entzug zu setzen. Ist Russland das Bollwerk gegen westliche Dekadenz? Wieso Konservative sich von ihrem idealistischen Russlandbild trennen sollten, schreibt der ehemalige News-Redakteur Jan A. Karon in einem exklusiven Essay. Das und mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Jungen Freiheit. Junge Freiheit für alle, die es wissen wollen. Und nach dieser Werbung kommen wir nun zu den Themen unserer heutigen Sendung. Gegen den ostdeutschen Kabarettisten Uwe Steimle ermittelt die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt. Steimle hatte bei einer AfD-Veranstaltung dort Witze gemacht über ein neues Porträt von Angela Merkel und gesagt, man könne sie, also das Porträt, auch an die Wand stellen. Mit Bezug auf Friedrich Merz fragte Steimle, wo ist eigentlich der Stauffenberg, wenn man ihn mal wirklich braucht? Die Staatsanwaltschaft sieht darin eine Androhung von Straftaten. Was bei den Ermittlungen herauskommt, muss man abwarten. Es gab aber noch einen anderen Aufreger bei dieser Veranstaltung. Uwe Steimle sang nämlich statt des Deutschlandliedes am Ende die DDR-Hymne »Auferstanden aus Ruinen« und der ganze Saal sang mit. Warum Steimle das tat und was ihn dazu bewogen hat, wird er uns im Interview gleich selbst erzählen. Wir modernisieren unser Land und führen es in die Zukunft. Das sagte der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz kürzlich bei der Vorstellung des Reformpakets seiner Regierung. Was bedeuten die geplanten Reformen für den deutschen Mittelstand, der ja seit Jahren unter der Politik in Berlin und Brüssel stark leidet? Das frage ich Dr. Björn Peters, Physiker, Energieökonom und Vorstandsvorsitzender des Deutschen Arbeitgeberverbandes e.V. Die Zahl der Geburtskliniken in Deutschland hat dramatisch abgenommen. Innerhalb von 3 Jahrzehnten wurde mehr als die Hälfte der vorhandenen Kreissäle geschlossen. Über die Folgen und mögliche Auswege aus der Misere spreche ich mit Christian Erhard Maciejewski, Chefredakteur der Zeitschrift Kommunal. Und im Kommentar des Tages widmet sich Professor Norbert Bolz der selbstmörderischen Empathie, einer Disziplin, in der Deutschland führend ist. Das sind unsere Themen heute. Eine Veranstaltung der AfD im sachsen-anhaltischen Dessau-Roßlau sorgt für Schlagzeilen in den deutschen Zeitungen. Der Grund? Dort wurde die DDR-Nationalhymne gesungen. Es war eine Diskussionsrunde mit AfD-Chef Tino Chrupalla und dem sachsen-anhaltischen AfD-Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund, soweit so normal, 8 Wochen vor der Landtagswahl. Aber mit dabei bei dieser Veranstaltung war auch der ostdeutsche Kabarettist Uwe Steimle, und der stimmte auf der Bühne zum Abschluss eine Hymne an. Es war aber nicht die deutsche Nationalhymne, also Einigkeit und Recht und Freiheit, sondern es war die Hymne der DDR. Und das klang so.
Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt. Lasst uns dir zum Guten dienen, Deutschland, einig Vaterland. Schnettere denk, alte Not gilt es zu zwingen, und wir zwingen sie vereint, denn es muss uns doch gelingen, dass die Sonne schön wie nie über Deutschland scheint, über Deutschland schein. Ich kann nur die Hymne.
Das gibt jetzt also große Aufregung in den Medien und wir wollen drüber reden mit Uwe Steimle selbst, den ich jetzt hier beim Kontrafunk begrüße. Guten Tag, Herr Steimle.
Guten Tag, hier spricht der deutsche Kabarettist und nicht der ostdeutsche.
Herr Steimle, das Thema der Diskussionsrunde in Dessau-Roßlau war Frieden. Wie kam es denn dazu, dass Sie da die DDR-Nationalhymne gesungen haben?
Also Satire, die sich erklären muss, ist ja schon überflüssig. Bei Satire gilt, wer sich betroffen fühlt, ist gemeint. Und ich mache in meinen Programmen manchmal in Erinnerung auch den Text der Nationalhymne der Deutschen Demokratischen Republik, der so tagespolitisch und so aktuell ist, weil wir ja immer noch kein einig Vaterland sind. Und ich meine, ich freue mich natürlich riesig, wenn das so ein Echo hervorruft, vor allem wenn man sich den Text dann auch nochmal anguckt, weil ich bezog mich ja vor allem, ich habe das auch nochmal gesagt hinterher, der Text ist hochaktuell und man darf ja nicht ganz vergessen, hallo, die DDR-Hymne war verboten. Also wir durften in dem Land ja die Hymne gar nicht singen. Und ich war erstaunt, wie textsicher nach 37 Jahren der gesamte Saal mit da war. Die Leute hatten Tränen in den Augen, weil dieses Vermächtnis, ne, wir sind ja die DDR aus Ruinen auferstanden, es stimmt ja jedes Wort. Und wenn ich nochmal die zweite Strophe in Erinnerung rufen darf, ja, von diesem großartigen Johannes R. Becher, Glück und Frieden sei beschieden, Deutschland unserem Vaterland. Alle Welt sehnt sich nach Frieden, reicht den Völkern eure Hand. Wenn wir brüderlich uns einen, schlagen wir des Volkes Feind. Lasst das Licht des Friedens scheinen, dass nie wieder eine Mutter ihren Sohn beweint. Er singt nicht eine deutsche Mutter, er singt eine Mutter. Und dieses Land, Deutschland, schlittert schon wieder in den nächsten Krieg hinein, weil die Rüstungsindustrie, allen voran der Staatshalter von BlackRock, nämlich Friedrich Merz auf deutschem Boden, sozusagen als Kriegskanzler sich schon hervortun will. Sie wollen die Spuren verwischen, ganz einfach, weil sie pleite sind. Was wir hier erleben, ist Kapitalismus, Insolvenzverschleppung. Deswegen war der Text ganz wichtig und ich zitiere an der Stelle auch gerne Kurt Tucholsky: Es gilt derjenige, der auf den Dreck hinweist, als viel gefährlicher, als der den Dreck verursacht.
Kanzleramtsminister Thorsten Frei von der CDU findet es, wie er sagte, extrem befremdlich, dass politische Repräsentanten gemeint sind, die anwesenden AfD-Politiker auf der Bühne bei der DDR-Hymne mitgesungen hätten. Haben denn Tino Chrupalla und Ulrich Siegmund überhaupt mitgesungen oder haben die nur die Lippen bewegt? Was war Ihr Eindruck?
Erstens weiß ich das nicht, weil ich mich darauf nicht konzentriert habe. Mich ergreift es immer noch jede Minute, wenn ich diese Hymne singe. Ich bin mit der Hymne groß geworden. Und dieses Vermächtnis, wir haben auch nochmal eindeutig gesagt, das kann man auch hören, es ging uns um die Präsenz dieses Textes, weil der immer noch so hochaktuell ist. Und die Sprache ist das Kleid eines Menschen. Und da kriegt man natürlich eben dann auch mit, ne, was gemeint ist. Ich weiß nicht, ob die mitgesungen haben, keine Ahnung. Ist auch völlig uninteressant. Der Saal hat mitgesungen. Und ich bin als Kabarettist geladen und da muss man damit rechnen, dass man auch mal, ich meine, was ich alles bin, ich bin ja auch ein Nazi. Und wenn der Nazi die DDR-Hymne singt, da stimmt doch alles. Da ist doch die Querfront bestens vereint.
Sie sind ja einst bekannt geworden mit Ihrer Parodie des DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker. Jetzt singen Sie öffentlich die DDR-Nationalhymne. Die DDR lässt Sie irgendwie nicht los, oder?
Nee, geht ja auch nicht. Ich habe dort meine Jugend verbracht. Und ich sag mal mit den Worten von Peter Sodann in Erinnerung formuliert, wir wollen die DDR nicht wieder, ich auch nicht. Aber wir wollen sie uns auch nicht nehmen lassen. Und dieses Land DDR, das darf man bitte nicht vergessen, hat nach diesem verheerenden Zweiten Weltkrieg, und so bin ich erzogen worden, das war Staatsdoktrin, Frieden, alles zu tun für den Frieden war Staatsdoktrin. Und Worte wie Familie, wie Heimat, wie Vaterland, das war links besetzt. Heute sind dieselben Worte rechts. Und da bin ich als Kabarettist aufgerufen, mal zu fragen, was hier vor sich geht. Ich bin letzten Endes ein Seismograf der Zeit. Ich stelle Fragen und wer sich betroffen fühlt, ist gemeint, um nochmal Werner Fink ins Gespräch zu bringen. Und man darf nicht ganz vergessen, ich habe 89, als ich angefangen, ich habe ja nicht Honecker pur nachgemacht, sondern man musste das zwischen den Zeilen machen. Wir DDR-Bürger sind ja gelernt, in zwischen den Zeilen zu lesen und zu hören. Da habe ich einen Hobby-Ornithologen gemacht. Und wenn Mielke gewonnen hätte, es gab nicht nur die drei Tage des Kondor, sondern auch die drei Tage des Mielke, dann würden wir heute nicht miteinander sprechen. Insofern stellt sich die Frage gar nicht, dass ich die DDR wieder haben will. Darum geht's nicht. Aber es hat bis heute keine wirkliche Aufarbeitung überhaupt stattgefunden. Zum Beispiel, dass dieses kleine Land die gesamten Reparationskosten für den Zweiten Weltkrieg alleine getragen hat. Das waren über 700 Milliarden D-Mark. Und wenn sich dann heute ein Kanzler hinstellt, wie Friedrich Merz, und das Volk verdächtigt, dass es faul wäre, ich kann nur sagen, Leute, wir haben den großen Vorteil in der DDR, wir Lebzuhabende, dass wir vergleichen können. Die DDR war zu Ende, als Honecker gesagt hat im August, wir weinen niemandem eine Träne hinterher. Das war für mich das Ende der DDR. So, und wenn Friedrich Merz mit ähnlichen Sachen kommt um die Ecke, kann man nur sagen, schäm dich. Ja, es ist einfach völlig irre, was hier läuft. Völlig irre. Wir schlittern in den Krieg und das möchte ich nicht. Und deswegen versuche ich mit den Mitteln der Satire aufzurütteln oder auch eben ganz wichtig im Denken zu stören. Darum geht's ja letzten Endes. Und das Schönste war, im Saal haben alle mitgesungen. Toll.
Und nach der DDR-Hymne wurde dann ja in Dessau-Roßlau auch noch die heutige deutsche Nationalhymne gesungen. Klang jetzt gesanglich nicht ganz so gut. Wie stehen Sie zu dieser Hymne, also dem Text von Hoffmann von Fallersleben und der Melodie von Josef Haydn?
Ja, wie stehe ich dazu? Mir ist die DDR-Hymne, ich bin mit der groß geworden. Also für mich ist es die schönere Hymne, also ganz persönlich gesagt. Und noch schöner wäre vielleicht, wenn wir von Bertolt Brecht die Kinderhymne singen würden. Aber ich singe natürlich auch die andere Hymne mit. Die ist nun mal gesamtdeutsch. Aber ich bin ein Kind der DDR und ich werde ein Kind der DDR bleiben. Ich bin nicht angekommen in der BRD, weil 90% der Entscheidungsträger kommen 37 Jahre nach der Kehre aus der BRD. Und 90% der Immobilien gehören Menschen aus der BRD oder Übersee. Da kann von einer Wiedervereinigung gar nicht die Rede sein. Wir sind ein besetztes Land und das ist eine Schande. Und jetzt zeigen Sie mit Fingern auf die, die auf den Dreck hinweisen. Das ist die Unverschämtheit. Denn Herr Frei müsste sich mal überlegen, weil er gesagt hat, es geht um das Einende. Genau, in der Hymne wird gesungen, Deutschland einig Vaterland. Und wir sind nicht einig. Gucken Sie sich an, die DDR ist komplett blau, nach 37 Jahren. Zu viel Rotlicht macht braun. Also alles irre, was hier läuft.
Nun stürzen sich die Zeitungen in Deutschland natürlich auf diesen Hymnenvorfall von Dessau-Roßlau. Manche in der AfD werden darüber vielleicht gar nicht so glücklich sein oder gerade. Für Sie war es ein Spaß, den Sie sich als Satiriker erlaubt haben? Oder war das vorher abgesprochen mit Tino Chrupalla?
Nein, da war gar nichts. Da war ja selber verdattert. Die wollten das ja wieder einfangen. Und ich habe dann gesagt, nee, weil ich auch wissen wollte, ob die Leute im Saal den Text noch können. Nochmal, der Text war verboten. Und nach 37 Jahren haben die Leute einen Text, der verboten war, präsent im Kopf. Finde ich enorm. Kann nur sagen, danke allen. Und vielleicht sollten wir öfter uns mal mit den Texten und den Inhalten und der deutschen Sprache beschäftigen. Weil Sprache ist auch Heimat. Und insofern, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Für mich war das eine hochinteressante Veranstaltung. Ich sage nochmal, Frieden war das, was über allem stand. Und wenn mich jemand ruft, ich bin letztendlich ein alter Linker und lass mich doch nicht von irgendwelchen Leuten zum neuen Rechten machen. Ich bleibe dabei und für mich war das, weil ich gerufen wurde, zu einer Friedensveranstaltung zu kommen, eine Ehrensache. Und wenn ich einen kleinen Beitrag dazu leisten durfte, dass Frieden bleibt möglichst noch lange, und wir keine Rüstung bzw. Drohnen und Bomben in Richtung Russland schicken, dann habe ich alles richtig gemacht. Alles für den Frieden. Die Erhaltung des Weltfriedens in Europa, das war immer oberste Staatsdoktrin. Und ich höre heute noch Erich Honecker, der gesagt hat, und wenn wir uns mit dem Teufel verbünden würden, Hauptsache es bleibt Frieden. Und denken Sie an Helmut Schmidt, um mal wieder gesamtdeutsch zu sprechen, lieber 100 Stunden reden als eine Minute Krieg. Und darum geht's.
Über den in der deutschen Presse skandalisierten Hymnenvorfall von Dessau-Roßlau sprach ich mit dem Urheber, dem Kabarettisten Uwe Steimle. Danke fürs Gespräch.
Nu.
hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Versprochen war ursprünglich ein Herbst der Reformen in Deutschland. Das war 2025. Aber wir wollen nicht kleinlich sein, denn mit einem Dreivierteljahr Verspätung hat es die deutsche Bundesregierung ja doch noch geschafft, sich auf ein Reformpaket zu einigen. Es heißt Programm für Aufschwung und Beschäftigung. Und in der Öffentlichkeit wird daraus vor allem über den Zwang zur Krankschreibung ab dem ersten Tag diskutiert. Was enthält dieses Paket noch an wesentlichen Reformen und welche Auswirkungen hat das Ganze auf den deutschen Mittelstand, der ja unter der Politik der letzten Jahre in Berlin und Brüssel sehr gelitten hat? Darüber spreche ich jetzt mit dem Physiker und Energieökonomen Dr. Björn Peters, der auch Vorstandsvorsitzender des Deutschen Arbeitgeberverbandes e.V. ist, des ältesten Wirtschaftsverbandes Deutschlands. Guten Tag, Herr Peters.
Guten Tag, Frau Arndt.
Herr Peters, es heißt ja immer, der Mittelstand, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, des deutschen Wohlstands. Kann der deutsche Mittelstand diese Rolle noch ausfüllen? Wie weit ist er schon dezimiert?
Es geht schleichend. Wir haben seit 2005 schon eine Entkopplung der energieintensiven Branchen von dem Rest der Wirtschaft. Nämlich damals gab es im Zusammenhang mit den Reformen von der Regierung Schröder, aber auch vielen Impulsen in der Wirtschaft. Das war eine Geschichte von McKinsey, das V-Konzept, das den Krankenmann Europas der 1990er Jahre umgedreht hat auf klaren Wachstumskurs. Damals gab es schon einen klaren, langen Boom der Wirtschaft von 2005 bis 2019 ungefähr, aber den hat schon damals die energieintensive Industrie nicht mitgemacht. Man muss sich erinnern, im Jahr 2000 wurde die Stromsteuer eingeführt, es gab dann den Atomausstieg, es gab die Umstellung auf wetterabhängige Energien, genannt Energiewende, mit allen Grausamkeiten sozusagen für die Unternehmer, weil sie mussten plötzlich sehr viel mehr für Energie bezahlen. Und man darf einfach nicht unterschätzen, Energie ist der wesentliche Treiber jeder Wirtschaft und jeder Gesellschaft. Und das ging dann bis 2019 eigentlich ganz gut. Wir hatten diesen Superboom, nur kurz unterbrochen durch die Weltfinanzkrise. Und seit 2019 wächst die deutsche Wirtschaft nicht mehr. Sie schrumpft von Jahr zu Jahr. Und das Bruttosozialprodukt, an dem kann man das noch nicht ablesen, weil sich gleichzeitig der Staatssektor immer weiter aufbläht. Und also insofern, ja, es gibt eine schleichende Deindustrialisierung. Ganz viele Unternehmen haben ihre Investitionsentscheidungen getroffen, dass sie nicht in Deutschland weiter expandieren, sondern woanders. Und das ist das, was die Regierungen mit verursacht haben durch ihre Politik. Und darüber wird zu reden sein.
Sie haben die hohen Energiepreise schon erwähnt. Was sind noch wesentliche große Probleme, unter denen der Mittelstand in Deutschland leidet?
Neben der Energiefrage, eben dass die Energie viel zu teuer ist, vor allem ein Bürokratieproblem. Normale Mittelständler mit ein paar hundert Beschäftigten müssen Dutzende Mitarbeiter beschäftigen als Brandschutzbeauftragte, als Leiterbeauftragte. Also es gibt Dutzende dieser Funktionen, die bürokratisch vorgegeben sind. Hinzu kommen Dinge wie das Lieferkettengesetz. All das verursacht sehr hohe Kosten in deutschen Unternehmen, die sehr profitable Branchen noch irgendwie auffangen können, aber Branchen, die stark im internationalen Wettbewerb stehen, die leiden sehr stark darunter und treffen dann ihre Entscheidungen. Und wenn sie eben nicht gleich insolvent gehen, lenken sie ihr Wachstum woanders hin. Und das ist eine Diskussion, die man unter Unternehmern schon seit 10 Jahren ungefähr führt. Wo wachse ich jetzt eigentlich weiter? Und so ein ganz klares Bekenntnis zum Standort Deutschland gibt es eigentlich nur noch selten.
Nun hat sich die Regierung Merz auf die Fahnen geschrieben, Deutschland wieder wettbewerbsfähig zu machen, den Mittelstand zu entlasten. Der Bundeskanzler hat das Reformpaket als Katalog bedeutender Reformen bezeichnet. Ist es aus Ihrer Sicht jetzt der große Wurf, der die Wirtschaft befreien wird?
Ich sehe nicht so ganz, wo hier irgendetwas auch nur entfernt das Adjektiv groß vertragen würde. Wir haben keine echte Entlastung der Unternehmen, auch nicht der Bürger. Wir machen eigentlich mit der Energiepolitik so weiter und das ist eben ein wesentlicher Kostenfaktor, die Staatsquote deutlich zu reduzieren. findet überhaupt nicht statt. Also da werden kleinste Berichtspflichten abgebaut. Die Koalition rühmt sich dann, dass sie nicht mehr dieses Goldplating macht, also dass sie jede Regelung aus der EU dann gleich nochmal mit extra Pflichten garniert, die nur für deutsche Unternehmen gelten. Aber dieser Wegfall sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Das ist keine Reform im engeren Sinne, sondern was wir brauchen, ist ein radikaler Kahlschlag an gesetzlichen Regelungen. Die müssen alle auslaufen, wenn sie nicht explizit verlängert werden. Und ganz im Gegenteil, Kanzler Merz hat den Javier Milei in Argentinien beschimpft. Er würde die Wirtschaft ruinieren, die dortige, und dass es garantiert kein Vorbild sei. Also wenn man so wenig Mut hat, dann soll man vielleicht auch lieber zurücktreten und sagen, dann überlassen wir mal anderen Kräften das Land, die einfach auch regieren wollen. Aber was jetzt gekommen ist, verdient bei weitem nicht irgendwie ein Adjektiv groß für Reformen oder für Verbesserungen für Unternehmen.
Andererseits, es soll ja weniger Berichtspflichten und Dokumentationspflichten geben für die Unternehmen. Der Kanzler sprach gestern von einem Paradigmenwechsel beim Bürokratieabbau. Er sagte, Ministerien müssten in Zukunft nachweisen, dass eine bestimmte Regelung auch in Zukunft noch gebraucht wird. Ansonsten solle sie wegfallen. Das klingt ja nun wirklich nach zumindest einem neuen Zugang zu dem Thema Bürokratieabbau.
Das ist richtig und das ist auch unbedingt positiv zu würdigen. Aber realpolitisch gesehen, wer hat uns die meisten Regelungen eingebrockt? Das ist tatsächlich oft sozialdemokratische Politik gewesen in den letzten Jahren. Und wie sich das dann in der Praxis auswirkt, ist wirklich zu sehen. Also wenn diese Richtung eingeschlagen würde, dass man ernsthaft sich einen Bürokratieabbau macht und das dann auch wirklich durchzieht, herzlichen Glückwunsch, dann ist es wirklich eine Trendwende, ja. Aber das Vertrauen ist im Moment nicht so groß, dass innerhalb dieser Koalition sich die CDU da durchsetzen kann mit sinnvollen Maßnahmen.
Insgesamt betrachtet, sehen Sie Ansätze in diesem Reformpaket der Regierung Merz, die den Mittelstand tatsächlich entlasten könnten? Gibt es irgendwas Positives zu vermelden?
Natürlich. Also die 34 Punkte sind ja nicht irgendwie verkehrt. Es gibt dann so Dinge, dass man gleich beim ersten Tag der Krankmeldung zum Arzt soll. Das ist natürlich aus mittelständischer Sicht total kontraproduktiv, weil wir mit unseren Mitarbeitern normalerweise in einem Vertrauensverhältnis stehen. Und wenn einer krank ist, dann ist er halt krank. Und das wird seltenst wirklich ausgenutzt, gerade im Mittelstand. Das mag in Großbetrieben anders sein und in großen Behörden und Ministerien ist es sehr wahrscheinlich anders. Aber das ist auf jeden Fall nicht unser Problem im Mittelstand, sondern dort haben wir eine Partnerschaft mit unseren Mitarbeitern. Wir bilden die aus und sie haben auch eine wesentlich höhere Treue zu unseren Unternehmen als in Großunternehmen. Also das ist etwas, was uns nicht so betrifft und wie gesagt, ist sogar eher kontraproduktiv. Die anderen Punkte, es ist sehr sinnvoll, auch was Sie gesagt haben, dass man Berichtspflichten abbaut und Datenschutzregeln vereinfacht, befristete Beschäftigungsmöglichkeiten ausweitet. Das sind alles positive Punkte, aber sie sind ja noch nicht umgesetzt, sie sind nur angekündigt. Und deswegen fragen Sie mich in einem halben Jahr nochmal.
Kanzler Merz und sein Finanzminister Klingbeil haben steuerliche Entlastungen von insgesamt 10 Milliarden Euro pro Jahr angekündigt. Bezahlen sollen es unter anderem die Bestverdiener. Eine Erhöhung der sogenannten Reichensteuer ist geplant. Wie trifft das den Mittelstand?
Das trifft den Mittelstand doppelt, weil er kaum von den Entlastungen profitiert, aber sehr stark zur Kasse gebeten wird. Und also ich bin ja ein großer Fan von den Aussagen von Kanzler Merz, die er vor der Wahl getätigt hat, dass er eben gesagt, es ist völlig absurd sei anzunehmen, dass ein Staat mit 1 Billion nicht auskommen könne und dass man deswegen über Ausgabensenkungen nachdenken muss. Aber all das ist entweder von der CDU nicht gewollt oder gegen den Koalitionspartner SPD nicht durchsetzbar. Insofern verbleibt der Eindruck, dass hier eigentlich gar nichts an die grundsätzlichen Aufgaben des Staates rangegangen werden soll und der aufgeblähte Staatssektor ist eben das größte Problem, das Deutschland im Moment hat. Nehmen Sie die wirtschaftlich besten Zeiten Deutschlands, das war im Kaiserreich und das war im sogenannten Wirtschaftswunder in den 1950er Jahren bis in die 60er Jahre hinein. Die Staatsquoten von dort lagen bei ungefähr 12-20%, je nach Jahr. Und wenn man ernsthaft etwas Gutes für den Wirtschaftssektor in Deutschland tun wollte, dann sollte man sich sehr ernsthaft konzentriert darüber Gedanken machen, wie man die Staatsquote wieder halbieren kann, weil sie im Moment bei über 50% liegt. Und halbieren ist eben noch nicht das Ende der Fahnenstange, sondern wir brauchen eben sehr, sehr deutliche Entlastungen von staatlichen Aufgaben. Und man darf nur erinnern, gerade im Kaiserreich, als die Staatsquote so niedrig war, hatten wir trotzdem eine Weltklasse-Infrastruktur, eine Weltklasse-Bildung, ein sehr gutes Militärwesen, innere Sicherheit war auch gegeben. Es ist kein Raubbau am Staat, sondern es ist wirklich ein notwendiges Zurückschrauben staatlicher Leistungen. Und davon sieht man jetzt noch nicht sehr viel. Zumal eben, wie gesagt, der argentinische Weg rhetorisch sehr stark abgelehnt wird nach wie vor.
Was würden Sie sagen, wie weit liegen die Wünsche und Forderungen des Mittelstands in Deutschland und die Reformpläne der Regierung Merz auseinander?
Es gibt nach wie vor eine Abstimmung mit den Füßen. Ich kenne keinen Unternehmer, der jetzt gesagt hat, auf Basis dieses Reformpakets investiere ich dann doch in Deutschland. Also das Misstrauen in die Regierung ist nach wie vor groß und es ist eben ganz einfach, erst wenn messbar die staatlichen Belastungen für Unternehmen deutlich sinken und nicht nur ganz bisschen, erst dann kehren die zurück und denken wieder ernsthaft nach, darüber in Deutschland zu investieren. Das ist so einfach, leider.
Wenn es so einfach ist, warum erkennt die Bundesregierung, warum erkennt der Bundeskanzler das dann nicht? Hat er die falschen Berater?
Vermutlich hat er den falschen Koalitionspartner. Aber das ist, glaube ich, eher eine Frage, die Sie einem Psychologen stellen müssen. Die Frage, warum er das Richtige nicht tut. Ich habe in den letzten Monaten viel mit verschiedenen Abgeordneten, auch gerade der Union, gesprochen. Die sind eigentlich alle wirklich sehr vernünftig. Die wissen, in welche Richtung es gehen sollte. Also ich verstehe nicht so ganz, warum die CDU nicht mutiger auftritt unter Kanzler Merz, weil sie hätte allen Grund, breitschultrig aufzutreten und aus den Erfolgsfaktoren der Vergangenheit zu lernen, das Richtige abzuleiten und dann eine echte Reformpolitik einleiten. Aber was jetzt gekommen ist, sind Schritte in der Tat in die richtige Richtung. Aber es sind halt Trippelschritte und eine Entlastung von 10 Milliarden bei einer gleichzeitigen Zusatzbelastung von 40 bis 50 Milliarden, was jetzt durch die Zeitungen ging. Ich kann die Zahlen nicht beurteilen. Das ist eben wieder mal eine Mogelpackung. Vermutlich, das ist zu befürchten, ist es eine Entlastung auf Pump und das ist dann noch schlimmer, weil es die Generationengerechtigkeit eben mit Füßen tritt.
Nun könnte es im September passieren, dass die AfD zumindest in Sachsen-Anhalt vielleicht die Regierung übernimmt. Das könnte später vielleicht auch in anderen Bundesländern der Fall sein. Wie schauen Sie darauf? Trauen Sie der AfD mehr wirtschaftlichen Sachverstand zu?
Das ist sehr schwierig zu sagen, weil sie eben sich noch nirgendwo beweisen durfte. Und man hat sie ja auch systematisch aus dem politischen Diskurs ausgeklammert. Insofern in einem relativ kleinen Bundesland sie mal an die Regierung zu lassen und sie beweisen zu lassen, ob sie wirklich was kann oder ob sie genauso nur ankündigen kann, wäre vielleicht demokratietheoretisch gar nicht so die schlechteste Idee.
Über das Reformpaket der deutschen Bundesregierung und die Auswirkungen auf den Mittelstand sprach ich mit dem Physiker und Energieökonomen Dr. Björn Peters, der auch Vorstandsvorsitzender des Deutschen Arbeitgeberverbandes e.V. ist, des ältesten Wirtschaftsverbandes Deutschlands. Herzlichen Dank.
Vielen Dank an Sie, Frau Arndt.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. In Deutschland gibt es Frauen, die bringen ihre Kinder zu Hause zur Welt. Aber die meisten würden wahrscheinlich schon am liebsten in einem normalen Krankenhaus entbinden, wenn es soweit ist. Allerdings in Deutschland gibt es immer weniger Kliniken, die Geburtshilfestationen betreiben. Die Kreissäle werden geschlossen, weil sie nicht rentabel sind. Sie müssen rund um die Uhr einsatzbereit sein, aber es werden eben nicht rund um die Uhr Kinder geboren. Im Fachjargon heißt das dann, die Fallzahlen sind zu gering. Also verabschieden sich immer mehr Krankenhäuser von der Geburtshilfe. Welche Folgen das für schwangere Frauen hat, darüber spreche ich jetzt mit Christian Erhard Maciejewski. Er ist Chefredakteur der Zeitschrift Kommunal. Wir kennen uns, deshalb duzen wir uns. Hallo Christian.
Hallo, ich grüße dich.
Christian, wie viele Geburtsstationen gibt es denn heute in Deutschland noch im Vergleich zu früheren Zeiten?
Ja, das sind spannende Zahlen, die gelinde gesagt zeigen, dass Deutschland da gerade keine, ich sag mal, geordnete Modernisierung der Geburtshilfe erlebt, sondern sowas wie einen kalten Strukturwandel nach Kassenlage. Also schauen wir auf die Zahlen. Anfang der 90er Jahre gab es in Deutschland rund 1200 Krankenhäuser mit einer Geburtshilfe. Im vergangenen Jahr kamen wir noch auf rund 550 Krankenhäuser, also eine Reduzierung um mehr als 50%. Jetzt kann man natürlich sagen, naja gut, okay, jetzt ist Deutschland auch nicht so wahnsinnig geburtenfreundlich, aber die Zahl der Geburten ist im gleichen Zeitraum um ungefähr 15% gesunken, also bei weitem nicht so dramatisch. Und noch dramatischer wird es, wenn man sich eine Zahl anschaut, nämlich die Zahl der Betten, die es in der Geburtshilfe gibt. Da waren wir Anfang der 90er noch bei fast 70.000 Betten. Jetzt sind es aktuell rund 24.000. Das heißt also, die Betten, die es noch gibt, die sind arbeiten dauerhaft am Limit in Vollbesetzung oder eben sogar darüber hinaus.
Es gibt also eine deutliche Ausdünnung der Geburtsstationen. Was bedeutet das für die Anfahrtszeiten? Also wie lange braucht eine Schwangere heute in Deutschland im Schnitt, bis sie die nächste Geburtsklinik erreicht?
Da gibt es einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen Stadt und Land. Wenn man rein das Statistische Bundesamt mal nimmt und sagt, so wie sieht denn das in Großstädten aus, da erreichen die allermeisten tatsächlich ihre Geburtshilfe noch innerhalb von 15 Minuten mit dem Auto, zumindest auf dem Papier, ob dann der Berufsverkehr immer mitspielt, sei dahingestellt. Aber ganz anders sieht das aus in kleineren Städten oder in ländlichen Gemeinden. Dort erreicht nicht einmal jede vierte innerhalb von 15 Minuten eine Geburtsstation, sondern da reden wir tatsächlich rechnerisch laut Statistischem Bundesamt in der Regel von etwa 30 bis 40 Minuten. Da ist dann aber noch nicht eingerechnet, dass man möglicherweise eine Wartezeit auf den Rettungswagen hat durch längere Fahrten. Ist das auch natürlich dort länger? Parallele Einsätze des Rettungsdienstes, die einfach gar nicht so viele Fahrzeuge haben und. Kurzum, in der Realität sind wir sehr häufig eher bei knapp einer Stunde. Ja, und da sind wir dann so an dem Punkt, wo man eben ein Stück weit auch mal über Verantwortlichkeiten sprechen muss. Das ist nämlich so ein föderales Chaos, was wir da in Deutschland haben. Also mal zum Erklären, die Bundesländer, die entscheiden zwar im Rahmen der Krankenhausplanung, welche Kliniken benötigt werden. Der Bund, der gibt aber vor, welche Regeln denn für die Betriebskosten gelten. Da reden wir mittlerweile über Kostenpauschalen, die unabhängig davon sind, ob das in der Großstadt ist, wo ich eine ganz andere Situation habe mit sehr viel mehr Geburten als beispielsweise auf dem Land. Und die Kommunen, die spielen dann noch eine ganz unrühmliche Rolle insofern, als dass sie ganz häufig dann sogar noch die Letzten sind, die überhaupt erfahren, wenn bei ihnen eine Geburtsklinik geschlossen wird. Das ist deshalb so dramatisch, weil die Proteste vor Ort dann sich häufig erst organisieren, wenn der Landrat oder der Bürgermeister ankündigt, die wollen uns die Klinik schließen. Nur ehrlicherweise ist ja dann der Protest auch mittlerweile egal, weil die Entscheidung sowieso schon lange getroffen ist. Ich mach's mal in einem Bild. Berlin legt die wirtschaftlichen Gleise, die Länder, die fahren den Zug und die Kommunen und am Ende natürlich vor allem auch die Schwangeren, die stehen halt immer häufiger am verlassenen Bahnhof.
Wo schließen denn jetzt die Geburtskliniken ganz konkret und warum? Hast du da Beispiele?
Natürlich, zum einen ist es der ländliche Raum insgesamt, aber auch da gibt es eine Unterscheidung, insbesondere im Nordosten. Das heißt, wir reden in allererster Linie über Brandenburg ganz, ganz stark mit auch sehr vielen aktuellen Fällen, aber auch über Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Machen wir mal ein Beispiel, weil das jetzt gerade vor wenigen Tagen deutlich früher geschlossen hat, als es eigentlich schließen sollte, nämlich am 10. Juli, das St. Josephs Krankenhaus in Potsdam. Jetzt ist Potsdam immerhin eine Landeshauptstadt mit rund 200.000 Einwohnern. Im vergangenen Jahr haben die dort, ich habe es mal nachgeschaut, 1.638 Kinder gehabt, die dort geboren wurden. Trotzdem reicht das nicht. Und das zeigt so ein bisschen, wenn man sich andere Beispiele anschaut, Ludwigsfelde. Ludwigsfelde ist so ungefähr 15 Kilometer von Potsdam entfernt. Auch da hat vor einem guten Jahr die Geburtsklinik, war ein evangelisches Krankenhaus, geschlossen. Dort sind nämlich nur noch 250 Kinder zur Welt gekommen. Und das hat dann, weil ich gerade von Fallpauschalen gesprochen habe, eben nicht mehr gereicht. Wenn ich nur ein Kind pro Tag oder etwas weniger so als ein Kind pro Tag habe, dann kann ich das alles, was ich vorhalten muss, rund um die Uhr, Ärzte, Krankenschwester und vieles mehr, eben tatsächlich überhaupt nicht mehr vorhalten. Und vielleicht noch, um in diesem Beispiel Brandenburg zu bleiben, Strausberg, das ist dann so 30, 40 Minuten ungefähr von Potsdam entfernt. Da hat das Krankenhaus bzw. die Geburtshilfe im vergangenen Jahr ebenfalls geschlossen. Da waren es nämlich nur noch 177 Kinder. Das war weniger als vorher vorausgesagt und darauf hat man gesagt, nein, dann schließen wir das eben komplett. Und das Protest nicht hilft, weil ich das eben schon sagte, das zeigt dann zum Beispiel das Beispiel Forst. Auch da ist die Geburtshilfe im vergangenen Jahr, Mitte vergangenen Jahres geschlossen worden. Da hat es gegen die Schließung zum Beispiel mehr als 4000 Unterschriften gegeben, hat aber nichts genützt, weil als es bekannt wurde und der Bürgermeister es dort bekannt gab, leider sämtliche Messen schon gesungen waren.
Du hast das System der Fallpauschalen erwähnt, nachdem die Krankenhäuser ja feste Geldbeträge für bestimmte Behandlungen von bestimmten Krankheiten und so weiter bekommen. Gibt es für eine so essentielle Sache wie eine Geburt einfach zu wenig Geld vom System?
Ja, das sind halt vor allem eben die kleineren betroffen. Wenn du 1500, 2000 Kinder hast, dann kannst du mit diesen Fallpauschalen irgendwie leben und kannst damit umgehen. Aber diese Fallpauschalen, eben vor allem diesem ländlichen Raum an der Stelle nicht gerecht. Also ganz banal, ein Gebiet mit wenigen Einwohnern, da darfst du auch logischerweise weniger Geburten erwarten. Nur haben die Menschen eben den gleichen Anspruch auf Versorgung. Und diese gesetzlichen Anforderungen zur Versorgung, die sind auch immer weiter in den letzten Jahren hochgeschraubt worden mit rund um die Urbetreuung, einer Mindestzahl von Ärzten und Krankenschwestern. Und das völlig unabhängig davon, wie viele Geburten eben gerade anliegen. Und das treibt dann auch übrigens die Hebammen wiederum in eine Situation, wo dieser, ja, ohnehin extrem stressige Job einfach unannehmbar wird. Sprich, es fehlt dann an Hebammen, wir haben zu wenige Krankenschwestern, die wollen schlicht in diesem extrem stressigen Umfeld bei gleichzeitig schlechter Bezahlung nicht mehr arbeiten. Und ja, so kommen wir am Ende dazu, dass einfach unterm Strich zu wenig Geld im System ist.
Es gibt ja so Horrorberichte, wo es dann heißt, Geburt auf der Autobahn oder Geburt auf dem Rastplatz. Kommt sowas wirklich vor?
Es kommt vor. Das Schlimme ist, und das ärgert mich ehrlich gesagt besonders, es gibt keinerlei Statistiken darüber, wie viele ungeplante Geburten es gibt. Wir hören immer wieder häufig von Einzelschicksalen, aber es gibt auch keine Statistiken über Verlegungen wegen überfüllter Kreissäle oder über Zwischenfälle und die Zahl der Geburten in Autos auf Parkplätzen. Aber es gibt sie. Ich mache mal zwei, drei Beispiele. Rastplatz Bruckenlande heißt das, an der Autobahn 7. Vor wenigen Tagen ist da ein Kind südlich von Neumünster zur Welt gekommen. Die Geburt, die war schon abgeschlossen, noch bevor die Rettungskräfte überhaupt eintrafen. Oder A6 bei Mannheim. Vor wenigen Monaten eine hochschwangere Frau auf dem Weg in die Klinik ist in einen Stau gekommen. Ja, am Ende kam das Kind im Rettungswagen auf der Fahrt zum Universitätsklinikum zur Welt. Und solche Fälle häufen sich tatsächlich in letzter Zeit. Um es mal polemisch zu sagen, der Staat, der schafft erst den Kreissaal ab und schreibt danach offenbar so einen Praxisleitfaden für die Geburt im Rettungswagen.
Die Bundesgesundheitsministerin will das Problem angehen und zwar mit mehr Zentralisierung im Rahmen der Krankenhausreform. Also besser ausgestattete Geburtskliniken sollen am Ende mehr Qualität bringen. Ist das realistisch?
Ach ja, ganz ehrlich, wer Geburtshilfe wie eine Fabrik organisiert, ich meine, der darf sich nicht wundern, wenn nur noch Großbetriebe übrig bleiben. Eine Geburt lässt sich eben nicht auf den Dienstagvormittag verschieben, wenn am Montag die Personaldecke zu dünn ist. Oder anders gesagt, der Bund nennt das zwar Konzentration oder Zentralisierung, aber die Familie auf dem Land nennt es 60 Kilometer Fahrt mit Wehen. Und da sind bei der Krankenhausreform dann auch noch ganz viele andere Ankündigungen im Spiel, die sich dann, gelinde gesagt, meist als ungedeckter Scheck erweisen. Das soll zum Beispiel für die neuen zentralen Standorte eine sogenannte Vorhaltefinanzierung geben. Ja, dummerweise erst ab dem Jahr 2030. Also das schafft natürlich auch keine Planungssicherheit. Oder anders gesagt, Vorhaltekosten heißen ja so, weil man Personal und Räume vorhält und nicht, weil die Bundesregierung bis zum Jahr 2030 dann Geld zurückhält. Also da werden neben der Diskussion über diese Zentralisierung immer wieder Äpfel mit Birnen verglichen. Die Politik argumentiert, größere Kliniken könnten viel bessere Hilfe etwa bei Frühgeburten anbieten, was formal sicherlich auch erstmal stimmt. Aber natürlich gehört so eine extreme Frühgeburt in eine Spezialklinik und nicht in eine Landklinik. Aber das heißt eben nicht, dass jede Geburt in 60 Kilometern Entfernung stattfinden muss. Und hier werden aus meiner Sicht Spezialfälle gegen diese klassische Geburt vor Ort ausgespielt. Und das halte ich ehrlich gesagt politisch einfach nur für billig.
Du hattest die Hebammen schon erwähnt. Ist der Beruf nicht mehr attraktiv oder vielleicht auch wegen der Gesundheitspolitik der letzten Jahre, der ständigen Einsparungen überall? Oder warum gibt es zu wenige Hebammen?
Ja, das ist so. Es haben schon Kliniken geschlossen, weil einfach zu wenig Personal da war. Nur ist es doch logisch, dass ich auch die Hebamme verschrecke, die 60 Kilometer von der Geburtsklinik entfernt lebt, weiter ihren Job zu machen. Das für eben oft auch noch sehr, sehr schlechte Bezahlung. Das sind ganz häufig Freiberufler, die also nicht mal angestellt sind. Krankenschwester, Pfleger haben ganz ähnliche Probleme, dass sie einfach schlecht bezahlt werden. Und die sind in diesen überfüllten Geburtskliniken völlig überlastet, suchen sich natürlich Arbeitsstellen mit weniger Stress und vielleicht eben auch besserer Bezahlung. Stichwort wieder Fallpauschalen. Und wenn ich das System halt insgesamt finanziell zu schlecht ausstatte, ja, dann ist es logisch, dass es immer und überall an allem fehlen wird. Man müsste eben das ändern, dann müsste Politik eben das fehlende Personal nehmen, aber nicht zur Begründung machen, warum man leider immer noch mehr Geburtskliniken schließen muss. Das halte ich für unredlich, aber genau das passiert tatsächlich in der Realität.
Zum Schluss, was müsste konkret passieren aus deiner Sicht, damit Schwangere in Deutschland wieder sicher sein können, dass die Geburt ihres Kindes für sie wegen fehlender oder überlasteter Geburtskliniken nicht zu einem unkalkulierbaren Risiko wird?
Eine ganze Menge. Ich mache es mal auf 5 Punkte zusammengefasst. Also weg von den Fallpauschalen, also transparente Vergütung, angemessene Bereitschaftsvergütung und Ähnliches. Dann zweitens, die Geburtshilfe muss endlich als Daseinsvorsorge wieder finanziert werden. Sprich, der Kreißsaal darf schlicht nicht davon abhängen, ob da genügend Kinder geboren werden, um die Nachtschicht irgendwie zu refinanzieren. Der dritte Punkt, diese Vorhaltefinanzierung, die muss jetzt kommen und nicht als Ankündigung in 4 Jahren. Also schätzungsweise würde ich sagen, bis dahin haben wir mindestens die nächsten 100 Geburtskliniken, die geschlossen haben. Dann viertens, das halte ich für ganz wichtig, verbindliche Erreichbarkeitsgrenzen. Also wie hoch darf die reale Fahrzeit maximal sein? Klar, das muss Politik entscheiden, dann kommunizieren und umsetzen. Aber als Schwangere will ich diese Maximalzeit dann eben auch einfordern können. Und als 5. das glaube ich, das kann am Ende tatsächlich auch einsparen. Wir brauchen sowas wie regionale Netzwerke mit wohnortnahen Einheiten für diese klassischen Geburten, also für alles, was nicht Risikogeburt ist. Das geht über Kooperationen mit Kliniken, gemeinsame Bereitschaftsdienste und vieles mehr. Ich glaube, da ist eine Menge Musik noch drin, da könnte man einiges tun.
Aber offenbar schließen sich auch Hebammen zusammen und gründen selbst freie kleine Geburtskliniken sozusagen.
Ja, das gibt es auch. Das kann aus meiner Sicht sogar an einigen Stellen, sage ich mal, Lücken schließen. Systemrelevant sind die aber natürlich am Ende nicht. Also das ist immer nur ein Feuerlöscher vielleicht, sage ich mal, an der Stelle und bleibt am Ende schlecht bezahlt. Und ob es den Hebammen dann gelingt, daraus ein wirtschaftliches Konzept zu machen, ich wünsche es ihnen, ich wage aber zu bezweifeln, beziehungsweise wenn das gelingen sollte, wird Politik schon wieder ankommen und neue bürokratische Hürden aufziehen. Davon darf ich jetzt schon ausgehen.
Über das Sterben der Kreißsäle in Deutschland, die Folgen und mögliche Auswege, sprach ich mit Christian Erhard Maciejewski. Er ist Chefredakteur der Zeitschrift Kommunal. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke ganz herzlich. Schönen Tag.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Der Fall des 6-fach Mörders von Stade hat kürzlich ganz Deutschland schockiert. Ein 45-jähriger Türke, dem das Amt das Kind entzogen hatte, erschien kurzerhand in der Behörde und erschoss 6 Mitarbeiter. Unterstützt wurde er dabei von einer 65-jährigen Deutschen, die den Fluchtwagen fuhr. Die Frau arbeitet seit Jahren als Migrationsberaterin bei einer NGO. Den türkischen 6-fach Mörder hatte sie offenbar nicht nur falsch eingeschätzt, sondern regelrecht verklärt. Ein Beispiel dafür, was passiert, wenn Empathie im Übermaß das rationale Denken ausschaltet. In vielen deutschen NGOs leider an der Tagesordnung. Hören Sie dazu den Kommentar von Professor Norbert Bolz.
Stirbt der Westen an der tödlichen Krankheit Mitleid? Diese Frage steht heute hinter dem Fremdwort Empathie. Die meisten werden Empathie mit Einfühlungsvermögen oder Mitgefühl übersetzen. Der Begriff ist jetzt aber durch eine polemische Wendung aktuell geworden. der kanadische Marketingprofessor Gad Saad und ihm folgend Elon Musk sprechen von selbstmörderischer Empathie in der westlichen Welt. Gemeint ist, dass wir nicht rational entscheiden können, wenn wir von Mitleid überwältigt sind. Und das hat dann fatale Folgen für unsere Migrationspolitik und unseren Umgang mit Minderheiten. Saad und Musk gehen sogar so weit, dass sie in der öffentlichen Förderung von Empathie eine politische Waffe sehen, die den Westen wehrlos macht. Ermöglicht wird das durch die Fernethik der Medien. Dafür hat der Soziologe Helmut Schelsky schon vor Jahrzehnten die gute Formel »das geborgte Elend« geprägt. Das Fernsehen zeigt uns tagtäglich das Leid und die Katastrophen aus allen Ecken der Welt. Und das bedeutet aber, die ganze Welt geht uns jetzt etwas an. Und fast nichts können wir tun. Je unmöglicher aber ein wirklich eingreifendes Handeln ist, desto lauter ertönt das Pathos der Betroffenheit. Mitleid war ja schon immer das demokratische Gefühl schlechthin. Es geht um die Betroffenheit durch die Hilfsbedürftigkeit der Opfer. Und genau das ist die heute vorherrschende demokratische Empfindung. Dabei geht es allerdings weniger um Politik als um Religion, nämlich um eine Religion des Helfens und Schützens. Gerade die Leute, die ein schlechtes Gewissen haben, weil sie so viel Geld besitzen, wollen die Welt retten. Man denke nur an Herrn Grönemeyer und Luisa Neubauer. Sozialpsychologen wissen, dass Schuldgefühle eine unspezifische Hilfsbereitschaft erzeugen. Das wird von Menschenrechtsorganisationen, Nichtregierungsorganisationen und philanthropischen Milliardären wie George Soros genutzt. Vor allem die Nichtregierungsorganisationen, die in Wahrheit zumeist von staatlichen Stellen finanziert werden, haben hier eine Schlüsselstellung. Es handelt sich um eine sich selbst ermächtigende sogenannte Zivilgesellschaft, die es ermöglicht, Politik gegen die Bürger zu machen. NGOs inszenieren einen Bußkrampf des Westens und fördern eine fortschreitende Feminisierung der Öffentlichkeit, also die Emotionalisierung und Moralisierung aller politischen Fragen. Man könnte auch sagen, christliche Gefühle haben den christlichen Glauben überlebt. Das passt dann perfekt zu einer feministischen Außenpolitik. Damit ist Empathie zur Unterwerfung pervertiert. Und das ist für den Westen tatsächlich selbstmörderisch. Doch gibt es einen ganz anderen, unsentimentalen Begriff von Empathie. Die politische Philosophin Hannah Arendt hat Empathie scharf von Mitleid unterschieden und sie durch die Fähigkeit definiert, die Perspektive eines anderen einzunehmen. Es geht also nicht um Fühlen, sondern um Begreifen. Nur durch diese Fähigkeit konnte der Prozess der Zivilisation beginnen. Und nur diese recht verstandene Empathie schützt uns vor dem Rückfall in die Barbarei. Recht verstandene Empathie hat also nichts mit Selbstgeißelung zu tun, sondern nur mit Selbstkritik. Die Fähigkeit zur Selbstkritik war eine der großartigsten Errungenschaften der westlichen Kultur. Aber heute ist das Bewusstsein verloren gegangen, dass es Grenzen der Selbstkritik des Westens geben muss. Der Stolz des Westens ist deshalb in einen Sündenstolz umgeschlagen. Seither leben wir in einer Kultur der Angst, der Schuldgefühle und der Selbstbestrafung. Die Perversion der Empathie hat heute schon das Niveau der Schauprozesse erreicht, wo man sich öffentlich zu Verbrechen bekennen soll, die man gar nicht begangen hat. Struktureller Rassismus zum Beispiel oder toxische Männlichkeit. Seit der Parole Refugees Welcome hat Deutschland die Führungsrolle in Sachen selbstmörderischer Empathie übernommen. Das war und ist plakativer Altruismus. Selbstbelohnung durch übergroße Großzügigkeit. Die Gutmenschen wollten und wollen den ultimativen Reputationsgewinn. Wir sind die Weltmeister im Guten. Nach uns die Sintflut.
Sie hörten einen Kommentar von Professor Norbert Bolz.
Und das war Kontrafunk aktuell für heute. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und für Ihre Unterstützung, denn ohne Ihre Spenden wäre unsere Arbeit hier gar nicht möglich. Also ganz herzlichen Dank. Und jetzt empfehle ich Ihnen noch unsere Sendung Mensch und Medizin. Da geht es heute unter anderem um biologische Forschungseinrichtungen, die die USA im Ausland finanzieren. Warum tun die USA das und was genau passiert in diesen US-geförderten Biolaboren, zum Beispiel in der Ukraine? Der Immunologe Dr. Kai Klapproth hat sich mit dem Thema beschäftigt. Mensch und Medizin mit Verena Strauß am Mikrofon hören Sie heute um 8 Uhr, um 14 Uhr und um 21 Uhr. Mein Name ist Romy Arndt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.